Podcast der Wirtschaftsförderung Oberberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Wirtschaftsförderung Oberbergischer Kreis. Ich bin Nicole Breidenbach und heute dreht sich alles um unser Projekt Woman at Work und das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wer oder was ist überhaupt Woman at Work? Das ist eine gute Frage und wir möchten am Anfang ein bisschen Klarheit und Licht ins Dunkel bringen. Woman at Work ist ein Netzwerk, das seit ungefähr 4 Jahren im Oberbergischen Kreis aktiv zusammenarbeitet und sich mit den Themen Vereinbarkeit, Familie, Beruf, aber auch Pflege beschäftigt. Und wir sind aktuell 4 Frauen, die in diesem Netzwerk aktiv werden. Heute sind wir nur zu zweit vertreten. Das ist zum einen die Dr. Dagmar Wirtmann, der Agentur für Arbeit aus Bergisch Gladbach und meine Person. Aber zu uns gehören noch die Inesa Mahmut-Begovic des Jobcenters Oberberg und auch die Gleichstellungsbeauftragte des Oberbergischen Kreises. Liebe Dagmar, ich sage an der Stelle schon mal Hallo. Schön, dass du heute mit dabei bist. Dagmar, hol uns doch mal ganz kurz ab, in welchen Themenbereichen du als Gleichstellungsbeauftragte oder Beauftragte für Chancengleichheit, so sagt man ja auch korrekt, womit du dich tagtäglich beschäftigst und wieso das Thema Pflege da auch so reingehört.
Genau, die Beauftragte für Chancengleichheit, da geht es um die Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt und sehr viel um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Denn das ist die Grundlage dafür, dass vor allem Frauen auch beruflich wieder einsteigen können nach einer familienbedingten Auszeit und beruflich durchstarten können. Und die familienbedingte Auszeit, die haben wir heute nicht mehr nur klassisch nach dem Kinderkriegen, die Elternzeit, die man zu Hause bleibt, sondern bei immer mehr Menschen, und da kommen wir dann heute zu diesem Thema, auch eine Pflegezeit, die genommen wird als berufliche Auszeit, weil es aus familiären Gründen nicht anders geht. Und auch das ist das große Thema Vereinbarkeit.
Herzlichen Dank für diesen Einblick. Wir gehen da gleich noch ein Stück weit genauer drauf ein. Aber an der Stelle möchte ich jetzt auch einmal ein herzliches Willkommen und Hallo an unseren Gast sagen, Diana Löffler, auch von der Agentur für Arbeit, aber mit Sitz hier in Gummersbach. Und Diana, vielleicht auch zum Einstieg für dich ganz kurz die Frage, warum ist Thema Pflege für dich im Alltag bei der Agentur für Arbeit so ein wichtiges Thema?
Weil jetzt genau da andockt, was gerade die Dagmar Wirtmann schon gesagt hat. Es geht darum, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und wir reden nicht mehr nur von dem wunderschönen Part des Kinderkriegens und der Erziehungszeiten, sondern leider auch von der Pflege von Angehörigen und natürlich auch der Begleitung in der letzten Lebensphase. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man da am Ball bleibt und die Unternehmen, die Betriebe mitunter begleitet oder zumindest darüber informiert.
Ist ja auch sehr, sehr vielfältig und sehr spannend und sehr facettenreich, einfach auch in der Beratung, gerade mit Unternehmen oder wie bei dir, Dagmar, auch mit den Privatpersonen, mit den Frauen oder auch Männern. Hast du auch Männer in der Beratung?
Ich habe auch Männer in der Beratung, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, meine Veranstaltungen, seien sie hier in den Netzwerken, das wissen wir ja, ne? Wenn Woman at Work was macht, wie hoch die Männerquote bei unseren Veranstaltungen ist. Ich würde sagen, tendenziell, wenn es gut geht, im einstelligen Bereich, aber eher, meistens sind es einfach Frauen, die Veranstaltungen besuchen und auch die Beratungen suchen, weil es immer noch überwiegend, ich denke, da kommen wir heute auch noch drauf, überwiegend Frauen sind, die Pflegeaufgaben wahrnehmen, ne? Sei es in der Care-Arbeit für Kinder oder eben für alte krank gewordene Familienangehörige.
Da hat sich noch nicht ganz so viel geändert, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Aber Dagmar, ich würde dir einmal den Ball gerne zuspielen. Wir wollen so ein bisschen in das Thema reinsteigen. Warum überhaupt Thema Pflege?
Genau, es ist ja eben schon angeklungen. Ich glaube, bei uns allen dreien, die wir hier sitzen, Pflege ist ein Thema, das gefühlt überall näher rückt. Also im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit erlebe ich es zum Beispiel immer öfter, dass erst so sachte um die Ecke, so dieses ich frage für einen Freund, ne, wie man das früher kannte, aber dann doch sehr deutlich auf dieses Thema angesprochen wird. Und wenn man dann einsteigt und nachfragt bei den Kolleginnen und Kollegen, dann erlebe ich ganz oft, dass so ein ganzer Schwall von Gefühlen kommt, Problemen und vor allem auch Fragestellungen, Unwissenheiten zu dem Thema, das dann plötzlich auf dem Tisch liegt. Also der Beratungsbedarf dort und der Unterstützungsbedarf ist ganz hoch. Ein gleiches Bild erlebe ich bei mir auch im Freundeskreis. Auch dort wird das immer mehr Thema. Und irgendwie haben gefühlt immer mehr Menschen Berührungspunkte auch mit diesem Thema Pflege. Und Pflege, so war ja immer das Bild, körperliche Pflege, bettlägeriger Menschen, klingt nach Heim, klingt nach ganz alten Menschen. Man sieht vom geistigen Auge die Uroma irgendwie im Bett liegen. Und irgendwie war das immer weit weg. Und das ist nicht mehr so. Das nehme ich als Veränderung wahr. Das Thema, ja, nimmt immer mehr Fahrt auf. Und vielleicht auch heute mal so ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten nachzugehen, warum ist das eigentlich so? Und warum betrifft es so viele Menschen? Und zwar schon lange vor dem Stadium einer eventuellen Bettlägerigkeit. Und das wollen wir heute mit Diana Löffler, die ja Expertin ist, die bei uns in der Agentur, ja, ja, die Pflegelotsin auch ist, also ja auch nach innen für die Mitarbeitenden da eine Expertin und eine Beraterin ist, wenn man dazu Fragen hat, diesen Fragen einfach heute mal nachzugehen. Und da kommen wir dann auch wieder auf unser Kernthema als Women at Work Netzwerk, nämlich das Thema Vereinbarkeit. Also was hat Pflege mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun? Menschen und Spoiler, wir hatten es vorhin schon davon, wie immer bei der Care-Arbeit vor allem Frauen, die mit dem Thema Pflege in Berührung kommen und familiär davon betroffen sind, die können dazu einfach viel sagen. Und dem wollen wir heute nachspüren und fragen, was bedeutet so eine Pflegeverantwortung für mich als berufstätige Mutter, für andere, auch ohne Kinder, also was bringt das mit sich, was steckt da alles dahinter? Und dann natürlich auch zu fragen, woher kommt Unterstützung, wo kann ich in Hilfe erfahren, was gibt es vielleicht auch an Entlastung, die ich haben kann, also ein ganz wichtiger Faktor. Und damit sind wir auch bei einem Thema, das wir hier im Netzwerk ja auch schon öfter bewegt haben, das Thema Mental Load, also die gefühlte wirklich Belastung, die so von allen Seiten auf einen einprasselt, Mental Load und Selbstfürsorge, das sind da auch so ganz wichtige Stichworte.
Also wir sehen schon, das sind ganz, ganz viele Themenbereiche, die hier ineinander greifen, die wir heute auch in diesem Podcast gerne besprechen möchten. Und jetzt möchte ich dich, Diana, gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern möchte gerne mal den Ball direkt zu dir rüberspielen. Und zwar hatte ich gerade schon direkt so mehrere Fragen im Kopf, als Dagmar so dieses Themenfeld auch nochmal umrissen hat. Und zwar, wenn wir das Thema Pflege hören, wovon sprechen wir da eigentlich? Also wie sind da auch im Moment die aktuellen Zahlen, sprich wie viele Menschen sind überhaupt pflegebedürftig, wie viele Menschen sind auch in Pflegeverantwortung. Vielleicht kannst du das für uns an dieser Stelle nochmal einordnen, wo wir da überhaupt stehen. Und was mich tatsächlich auch interessiert, das ist eher aber so ein Gefühl, wird die Pflegedauer immer länger oder ist das einfach wirklich nur so eine subjektive Wahrnehmung? Wo beginnt Pflege überhaupt? Und jetzt habe ich dir ganz viele Fragen rübergeworfen.
Ich wiederhole die aber gerne auch. Ich versuche es mal. Ich habe zunächst noch eine ganz kleine Korrektur. Ich bin richtigerweise Pflegelotsin, beziehungsweise heute Pflegeguide, schimpft sich heute, aber ich bin keine Pflegeberatung. Also ich ersetze weder die Beratungsstellen in den einzelnen Kreisen, noch bin ich offiziell jetzt ausgebildet als Pflegeberatung, sondern wirklich als quasi als Begleitung, als eine von den Personen, die vielleicht so ein bisschen Licht in den Dschungeln des Internets auch bringt und Hilfen an die Hand gibt, wo man sich hinwenden kann, an wen man sich wenden kann, wie man am besten vorgeht und so Step by Step dann halt diese neue Situation versucht zu meistern. Ja, wo beginnt Pflege? Total spannende Frage, weil meistens denkt man genau das, was du vorhin schon gesagt hast. Ich sehe ein Bett vor mir und da liegt ein Mensch drin und der kann sich alleine nicht mehr bewegen. Man muss wirklich sagen, Pflege beginnt schon wesentlich früher. Also wenn man jetzt mal so an die eigenen Eltern denkt oder auch an Verwandte oder Eltern von Freunden. Eigentlich beginnt es schon da, wenn ich anfange, mich darum zu kümmern, dass der normale Alltag von den Menschen noch funktioniert. Also sprich, Termine vereinbaren mit Ärzten, vielleicht sogar zum Arzt begleiten, weil man sich nicht mehr merken kann, was hat der Arzt denn jetzt zu mir gesagt. Also klassisch kümmern, also um den Menschen wirklich kümmern, weil dann ist es nur, nicht nur die Zeit, die ich in diesem Moment investiere, sondern auch in meinem Kopf spielt sich ja dieses Leben mit ab, damit ich mich kümmern kann. Also wir reden nicht nur von den klassischen Pflegebedürftigen, wie wir vielleicht vermuten, der beim Anziehen oder ähnliches Hilfe braucht, sondern schon viel früher. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, die Zahlen so festzumachen. Weil natürlich ist die Pflegebedürftigkeit gesetzlich geregelt und auch nur diese Zahlen sind faktisch festgehalten. Und im Moment sprechen wir eigentlich von Schätzwerten, weil die letzten offiziellen statistischen Zahlen sind tatsächlich von 2021. Und da war es also so, dass zum Beispiel hier in NRW rund 1,2 Millionen Menschen pflegebedürftig galten. Und davon wurden 86% zu Hause versorgt.
Wow, das ist eine Wahnsinnszahl.
Und bei dieser Prozentzahl kann man das auch auf die Bundesebene hochschauen, weil dort sind es auch 84%. Also NRW ist noch sogar noch einen Ticken höher mit der Versorgung zu Hause. Aber bundesweit waren es damals so ungefähr 4,2 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. Und man schätzt heute von rund, beziehungsweise die nicht nur pflegebedürftig sind, sondern zu Hause versorgt wurden. Und man schätzt heute, dass wir so bei knapp 5 Millionen liegen, weil halt nicht alle den Antrag stellen zum Pflegegrad, damit nicht gesetzlich erfasst sind. Und somit, ja, wir sprechen in vielen Statistiken immer so davon, die gibt es auch bei der Pflege eine kleine Dunkelziffer haben.
Ja, wahrscheinlich gar nicht so klein, sondern doch recht groß, was wir da einfach gar nicht sehen. Würdest du der Aussage denn zustimmen, dass die Pflegedauer insgesamt für die pflegenden Angehörigen auch sich verlängert, dass da einfach mehr auf die Angehörigen zukommt? Weil du hattest ja gerade auch gesagt, dass ein großer Teil einfach auch zu Hause verbleibt und durch die Angehörigen gepflegt wird. Ist dieser Zeitraum auch signifikant angestiegen?
Kommt halt darauf an, wo man den beginnt zu rechnen. Ne? Also wenn man jetzt wirklich von dem ersten Moment, wo man sagt, die Mama, der Papa, die Oma, die kann nicht mehr alleine, da kümmere ich mich jetzt mit drum, dann ist er noch nirgendwo erfasst. Aber der Zeitraum läuft natürlich da schon los. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch da Werte von durchschnittlichen Pflegedauern. Und da sprechen wir jetzt auch von unterschiedlichen Pflegedauern je nach Geschlecht. Das heißt also, wir reden bei der Pflege ja nicht wie, ich hatte vorhin schon mal den Vergleich zur Erziehungszeit gezogen, was man von vornherein festmachen kann. Man kann also nicht sagen, ich bin jetzt wie bei der Erziehungszeit 1, 2, 3 Jahre raus, sondern hier reden wir so roundabout von 3,5 bis 5 Jahren im Durchschnitt, die ich damit rechnen muss, kann, darf. Es ist ja nicht nur eine Bürde, sondern es kann ja auch eine schöne Zeit sein. Das muss man auch sagen. Es ist natürlich schwierig, aber wenn man die Unterstützung hat und nicht alleine ist, kann es auch eine sehr schöne Zeit sein, eine sehr intensive Zeit sein. Aber es macht natürlich was mit jemandem und 5 Jahre, wenn ich die jetzt mal so nehme, ist halt eine verdammt lange Zeit.
Absolut, und das macht ja auch wahnsinnig viel mit einem, sowohl menschlich, persönlich, als auch, wir haben das Thema ja Vereinbarkeit mit dem Beruf, ist das natürlich keine leichte Sache, das alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, das muss man erstmal sacken lassen, ne? Diese Zahlen, das ist doch, wenn man sich dann damit beschäftigt, mehr als man das so erwarten würde einfach, ne? Aber bevor wir wieder zu dem Thema Vereinbarkeit kommen, was das eigentlich heißt, zuerst mal so zu den harten Fakten. Wenn ich zum ersten Mal jetzt mit dem Thema Pflege zu tun habe, was sind eigentlich Pflegegrade? Kannst du dazu mal was sagen? Also wie kann ich das beantragen? Was muss ich beachten? Aber so, was ist das überhaupt?
Also Pflegegrade sind letztendlich die Einstufungen, zu schauen, wie hoch sind die Einschränkungen, die der Mensch halt mit sich bringt. Da gibt es ein sogenanntes Punktesystem und wir sprechen von Pflegegraden von 1 bis 5. Und da gibt es einen, ja, ich nenne es mal jetzt einfach mit meinen Worten, Prüfmechanismus, der ist eingeteilt in unterschiedliche Prozentpunkte. Da schaut man zum Beispiel, 40% gehen in den Prüfmechanismus mit ein, was kann der Mensch noch alleine? Also kann der sich selber noch alltagsmäßig selbst versorgen? Kann er noch alleine zur Toilette gehen? Kann er sich selber bewegen, beziehungsweise waschen, essen etc.? Also die natürlichen Bedürfnisse gehen mit 40% einher. Wenn man aber jetzt zum Beispiel überlegt, dass die Mobilität als solches betrifft zum Beispiel nur 10%. Also viele sind ja so in dem Glauben, so Oberschenkelhalsbruch, der Klassiker, und danach setzt die Pflege ein, weil man nicht mehr so richtig auf die Beine kommt. Wenn alles andere noch funktioniert, wird es sehr schwierig, da durch diesen Prüfmechanismus in einen hohen Pflegegrad zu kommen. Und die Punkteverteilung ist also so, dass es bei 12,5 Punkten erst der Pflegegrad 1 einsetzt.
Muss ich das dann auch wieder nachprüfen lassen? Oder wenn einmal Pflegestufe, immer Pflegestufe? Oder wird das dann irgendwie nach einem Jahr, zwei nochmal nachgeprüft?
Nee, grundsätzlich gibt es ja den medizinischen Dienst, der solche Sachen überhaupt überprüft. Und da wird es auch, da wird es nicht beantragt, aber der wird zu einem nach Hause kommen. Mitunter, manchmal erfolgt das auch schon bei einem stationären Aufenthalt. Und dann ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, über welche Pflege wir reden. Es gibt ja sehr unterschiedliche Pflegearten. Es gibt ja nicht nur die Alterspflege, sondern es gibt ja auch die Pflege für einen begrenzten Zeitraum im Krankheitsstadium. Ich denke zum Beispiel an eine Krebserkrankung oder an eine Erholung nach einem Herzinfarkt und so. Natürlich kann sich das auch wieder verbessern.
Das klingt alles nach einem großen Dschungel auch an Dingen, an Regelungen, an Einstufungen. Was wäre da so das Sinnvollste? Was würdest du empfehlen? Hole ich mir dann in so einem Moment eine Pflegeberatung, die mich da durchlotst und mir hilft, zum Beispiel solche Anträge auszufüllen? Oder wo kann ich da Unterstützung herbekommen?
Vom Grundsatz her hat jede Kommune eine Pflegeberatungsstelle. Das heißt also, egal ob das die kleine Gemeinde ist oder die große Stadt, da kann ich in erster Linie natürlich einen Termin ausmachen. Und als solches kann man sich auch bei der eigenen Krankenkasse bzw. Pflegeversicherung mal so ein bisschen vorab informieren. Allerdings sind die nicht zuständig. Also zuständig sind zum Beispiel immer die Pflegekasse der Person, die ich pflege. Das spielt immer dann eine größere Rolle, wenn man auf Distanz pflegt. Also sprich, ich wohne im Oberbergischen Kreis und die zu pflegende Person ist eigentlich in München, Hamburg oder wo auch immer. Dann wird die Sache sehr interessant, welche Pflegekasse mir da auch zur Seite steht. Also der erste Weg ist meistens heutzutage natürlich, ich gucke ins Internet. Und da werde ich bombardiert mit Informationen, mit sehr, 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 sehr viel guten Informationen, aber wenig, wo ich eine Struktur habe, wo ich jetzt weiß, ich mache Step 1, mache Step 2. Also ich kann jedem nur anraten, wirklich die Pflegeberatung in Anspruch zu nehmen oder auch wenn die Person noch im Krankenhaus ist, gibt es da den sozialen Dienst, der sich da auch mit beschäftigt und da auch den ersten Step aufmacht. Und natürlich, jetzt mache ich Werbung für die Position, die ich so gerade einnehme. Wenn ich berufstätig bin und im Betrieb ist vielleicht ein Pflegeguide, ein Pflegelotse implementiert, dann sollte man also auch nicht scheuen, den dann auch zu kontaktieren, weil genau dafür ist die Person da, um diese Begleitung von Anfang bis Ende, wo gehe ich hin, was kannst du da machen, durchzuführen.
Aber das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, dass du das auch sagst, weil ich glaube, das ist so das A und O, wirklich sich Hilfe zu holen, sich Beratung zu holen. Es ist ein Dschungel, es gibt ganz viele Informationen und wir kennen das alle, wenn man sich im Internet irgendwie totsucht. Ne? Man googelt sich einen und kommt dann vom Hölzchen aufs Stöckchen und im Endeffekt ist man dann nur noch verunsicherter als vorher. Von daher, das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Appell. Es ist keine Schande, um Hilfe zu fragen und sich dann eine Beratung zu holen.
Wenn ich da einmal ganz kurz einlenken kann, du hast gerade gesagt, in Unternehmen gibt es das, also diese Pflegeguides oder Pflegelotsen,
mitunter,
die es früher gab. Genau, ich erlebe das eben auch so, deswegen ganz kleiner Exkurs. Wir haben ja auch Unternehmen, die diesen Podcast lauschen. Wie kann ich mich als Unternehmen dahingehend aufstellen? Wie bekomme ich Pflegelotsen? Wo müssen die vielleicht eine Schulung machen, um das auch im Unternehmen anbieten zu können?
Du hast zur Einleitung schon euer Netzwerk vorgestellt und es gibt ein großes Netzwerk in NRW und die bilden die Pflegeguides bzw. Pflegelotsen aus. Das heißt also, man geht in dem Fall wirklich ins Internet auf die Seite, sucht nach den Kontaktdaten vom Pflegenetzwerk NRW und da kann man ganz leicht alles in die Wege leiten und natürlich im Unternehmen auch schauen, wer möchte es machen, weil das ist wirklich eine Sache, die muss irgendwo so ein bisschen mit Herzblut gefüllt werden, weil das ist nichts, was man so als, man sagt heute so immer so gerne so Rucksackaufgabe oder so, nein, ist es nicht. Da geht also schon so ein bisschen in die Tiefe, die Gespräche sind dann auch schon mal sehr intensiv. Es ist auch nicht so, dass man grundsätzlich, ich sage jetzt mal, das als Hauptjob machen könnte. Gott sei Dank, es passiert immer öfter, die Kontaktaufnahme dann auch und die Begleitung in solchen Phasen, aber es ist nicht so, dass das in einem normalen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, so ein zeitlicher Aufwand wäre, dass man nichts anderes mehr erledigen kann. Aber wenn diese Gespräche stattfinden, dann muss man auch wirklich zu 100% da sein und auch zu 100% vertrauensvoll sein und den Menschen, der die Beratung oder die Hilfe sucht, nicht alleine lassen.
Und da ist dieses Stichwort einfach mit Herzblut diese Aufgabe zu übernehmen, glaube ich, eine ganz wichtige, wo man einfach schauen muss, okay, wer käme denn bei uns im Unternehmen überhaupt für diese Aufgabe in Frage? Das finde ich total wichtig. Und ja, vielen Dank für diesen kleinen kurzen Exkurs dazu einmal. Wir haben jetzt gerade über die Pflege gerade gesprochen, also sprich über die Leistungen aus der Pflegeversicherung. Daneben gibt es ja aber noch ganz viele andere Aspekte und ich würde da jetzt vielleicht einmal die Perspektive ein Stück weit tauschen wollen und zwar einmal den Fokus auf die pflegenden Angehörigen zu richten, die wir hier, denke ich, auch nicht vergessen dürfen. Ja, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn man ad hoc auch von heute auf morgen in die Situation kommt, dass Angehörige gepflegt werden müssen und man einfach schauen muss, wie kriegt man das jetzt mit allem, was man privat, beruflich hat, so unter einem Hut. Und da gibt es sicherlich viele Belastungen, viele Sorgen, die man mit sich herumträgt und wo man vielleicht auch manchmal ja, den Wald vor lauter Bäumen einfach gar nicht sieht, wie geht man voran. Und das Stichwort, welche Sorgen und Belastungen sind das denn oder welche Rolle muss ich jetzt auch als pflegender Angehöriger einnehmen, ist sicherlich ein Thema, was du durchaus auch in deinen Beratungen oder Gesprächen erlebst, kann ich mir vorstellen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema und auch was, was ja durchaus auch ein bisschen zerreißt. Also ich habe vorhin schon mal in den Mund genommen, man fängt so an, ein zweites Leben mitzuleben. Das ist nämlich der Punkt, aber man darf auch nicht diesen Rollentausch vergessen. Also oftmals ist die Pflege ja bei den eigenen, im eigenen Elternhaus, also sprich, ich rede hier von Mama, Papa, die haben mich mal irgendwann erzogen, die haben mir geholfen, gehen zu lernen und die üblichen menschlichen Bedürfnisse gestillt, wie Essen und so weiter, und jetzt wechselt da eine Rolle. Und da sind alle Beteiligten wirklich erstmal überfordert. Man muss also ganz, ganz selten ist es halt so, dass man da sofort sagt, kein Problem, sondern erstmal macht das was mit einem. Hinzu kommt natürlich bei den berufstätigen Angehörigen, dass die nach wie vor ihre Pflichten natürlich auch im Beruf haben und da auch, ja, ich nenne es mal, nicht schlechter werden wollen und auch ihre Verpflichtungen nachgehen wollen, ihre Termine wahrnehmen wollen, weiterhin gesehen werden möchten. Und das ist dann der zweite Step, der so an einem reißt. Und wenn man dann die womöglich auch noch Kinder hat, die auch noch Betreuungspflichten bei mir selber erzeugen, dann habe ich also quasi die dritte Person.
Ja, das klingt stark nach einer Zerreißprobe oder diese sogenannte Sandwich-Position, die man dann einfach erlebt.
Sogar mehr als Sandwich, also schon doppelt belegt.
Genau, es ist doppelt belegt und mit Sicherheit nicht einfach, sich selbst da auch noch gerecht zu werden und sich selbst auch nicht aus den Augen zu verlieren. Hast du da vielleicht, oder vielleicht kommen wir auch noch dazu, so ein paar Tipps für uns gleich mit, was man da so selbst für sich tun kann, dass wir da einfach mal schauen, wie gehe ich mit mir um. Aber Dagmar, du hattest, glaube ich, noch ein anderes Thema gerade, was du einstreuen wolltest.
Genau, weil Diana, du hattest das vorhin schon gesagt, es gibt ja auch darin noch mal ganz viele verschiedene Konstellationen und Situationen. Also dieses, was du vorhin sagtest, Pflege auf Distanz. Kannst du da vielleicht noch einen Satz zu sagen? Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, dass ich dort wohne, wo meine Eltern wohnen. Ganz oft sind da manchmal sogar hunderte Kilometer dazwischen. Kannst du das noch so ein bisschen ausführen?
Ja, also eine Entscheidung, die man ja immer trifft, ist ambulante oder stationäre Pflege natürlich relativ zu Beginn oder auch im Laufe der Zeit kann es durchaus wechseln. Und da wird natürlich die Sache mit einem vertrauensvollen und zuverlässigen Pflegedienst umso wichtiger. Wenn ich also nicht vor Ort bin, muss ich da Menschen haben, auf die ich mich zu 100% verlassen kann. Das heißt also, man macht natürlich auch, wenn man vor Ort wohnt, prüft man den Pflegedienst und schaut, was ist uns als Familie wichtig und worauf wollen wir achten. Aber wenn ich auf Distanz wohne, bin ich sehr darauf angewiesen, was ich für Informationen bekomme. Und wenn es dann auch noch so ist, dass da wirklich niemand wohnt aus der Familie, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf diese fremden Menschen zu verlassen, weil letztendlich reden wir von fremden Menschen, die lernen sich kennen aufgrund dieser ja plötzlich eingetretenen Situation, die sich mit Sicherheit keiner gewünscht hat. Und da muss man diese Vertrauensbasis ziemlich früh fassen. Und da ist dann oftmals auch die Schwierigkeit natürlich gegeben, dass man so verantwortungsbewusst ist und auch die Eltern sie natürlich besuchen und sehen möchte. Das heißt also, da kommen dann die Fahrten zu den Eltern noch am Wochenende, wo ich dann auch keinen Erholungseffekt von mich selber habe, aus dem Berufsleben raus, wie wir das so kennen. Samstag, Sonntag, Wochenende, nee, die verbringe ich dann noch auf der Autobahn und fahre dann noch da, um zum Rechten zu gucken. Und natürlich sind dann auch noch andere Überlegungen, die im Raum stehen. Hole ich Mama oder Papa vielleicht zu mir nach Hause oder zumindest in die Nähe zu uns in ein Pflegeheim, wo ich dann auch regelmäßig bei schauen kann. Also da spielen nochmal ganz andere Überlegungen eine Rolle, als wenn man vor Ort wohnt. Aber ich sage auch dabei, vor Ort ist auch manchmal der Druck größer, weil ich natürlich alles mitkriege.
Ich bin immer greifbar.
Genau.
Und habe auch immer die Verpflichtung dann,
also
mich kümmern zu müssen.
Hat beides so, ne, ist immer die berühmte Münze mit den zwei Seiten und ist definitiv der Fall.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, nicht nur für einen selber diese Situation, sondern das klingt ja auch schon nach wirklich Zündstoff innerhalb von Familien, ne? Also ich denke da an Geschwisterkonstellationen oder wer auch immer das ist, der die Pflege übernimmt für einen pflegebedürftigen Angehörigen. Hast du da irgendwelche Tipps oder gibt es irgendwas, wo man sich als pflegende Angehörige auch eine Unterstützung holen kann oder auch so eine, ja, Art von Selbstbestärkung, weil das klingt ja schon so, wir haben das ja schon gehört, was da so alles dranhängt, wie viele Aufgaben das sind. Irgendwo, wo kann ich dann Grenzen ziehen? Also wo komme dann auch ich? Wo ist irgendwas, wo ich für mich legitim, also ohne dass ich mich gleich schuldig fühle, auch sagen kann, nein, hier muss ich auch für mich sorgen. Gibt es da auch irgendwelche Netzwerke, Selbsthilfegruppen vielleicht, Beratungsstellen?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist sehr gut, dass du das gerade ansprichst, weil das ist somit das Wichtigste. Also jede pflegende Person, jeder pflegende Angehörige muss ganz klar erstmal für sich auch die Grenzen sehen und auch kommunizieren. Und um sich Entlastung und Unterstützung zu holen, außerdem, was natürlich auf der gesetzlichen Ebene geht, an zeitlichen, finanziellen Entlastungen, geht es natürlich darum, auch selber irgendwo Kraft zu tanken und Stärke wieder rauszuziehen. Und da reden wir von kleinen, manchmal ganz kleinen Sachen. Die Zeit nehmen für einen Waldspaziergang, sich beim Yogakurs anzumelden und die Zeit dort für sich wirklich einzubuchen. Ich bin mittwochs von 5 bis 7 nicht erreichbar und für keinen zu sprechen, das ist meine Zeit. Aber es gibt auch ganz genau Selbsthilfegruppen regional. Also ganz regional, ich weiß zum Beispiel, in Overath gibt es zum Beispiel eine, die mir jetzt gerade spontan einfällt. Es gibt auch da eine sehr gute Seite im Internet, Selbsthilfegruppen NRW. Da kann man zu einzelnen Themen auch spezielle Selbsthilfegruppen suchen, zum Beispiel Demenz. Die haben nochmal intensivere oder andere Gespräche. Und es gibt sogar Kuren für pflegende Angehörige. Dann gibt es was man für sich selber tun sollte, wäre so eine kleine Netzwerkkarte zu erstellen. Das heißt also zu gucken, wie baue ich mir selber ein Netzwerk auf, wo ich Unterstützung und Hilfe bekomme und mit Netzwerk ganz klein anfangen. Bruder, Schwester, vielleicht das erwachsene Kind, die Nachbarin, wer auch immer. Also so ein bisschen die Positionen zu verteilen. Die Nachbarin fährt vielleicht die Mutter zum Arzt und ich bin aber für die Medikamentenvergabe und für die körperliche Pflege mit zuständig. Dafür ist der Bruder vielleicht dafür zuständig, die Kommunikation mit dem Pflegedienst zu halten und so weiter. Also wirklich sich ein eigenes persönliches Netzwerk aufzubauen, um da auch immer Unterstützung zu holen und sich selber nicht aus den Augen zu verlieren. Weil das Schlimmste ist, wenn der pflegende Angehörige dann nachher selber nicht mehr kann, weil er einfach am Limit geht. Und das lässt sich sehr leicht sagen, das ist nämlich nochmal anders, als wenn man so im Berufsleben sagt, Mensch, ich brauche 3 Tage Urlaub. Da geht das nicht so einfach. Und man hat ja auch die Liebe und die Verbundenheit zu dem Menschen und man möchte den ja auch nicht alleine lassen. Also man hat immer so einen kleinen Part von schlechtem Gewissen. Und das ist eigentlich irgendwo gut, weil er uns durch diese Pflege begleitet, aber irgendwo auch sehr gefährlich, wenn ich nur auf mein schlechtes Gewissen höre und nicht mehr auf das höre, was ich wirklich noch leisten kann.
Ja, so ein schmaler Grat wahrscheinlich, ja, ne? Zwischen auch Selbstfürsorge und der Sorge für den geliebten Menschen, der die Hilfe jetzt braucht.
Genau, und ich erinnere mich an einen Workshop, den wir im April zum Thema gemacht haben. Da war auch eine Dame mit vertreten, die genau diesen Punkt auch so ehrlich aufgegriffen hat, die eben auch gesagt hat, Mensch, wir sind 4 Geschwister, aber irgendwie kümmere ich mich alleine um die Mutter und ich merke einfach, was das mit mir macht, dass ich da an meine Grenzen komme und gar nicht mehr mich selber sehe, mich selber verwirklichen kann, sondern nur noch in der Pflege bin. Und ich glaube, deswegen ist dieser Tipp, so früh wie möglich damit zu starten, sich so ein ganz, ganz kleines Netzwerk aufzubauen und Aufgaben zu verteilen, der ist Gold wert, glaube ich.
Auf jeden Fall. Und wir reden die ganze Zeit auch immer von der Belastung der Berufstätigkeit, aber durchaus kann das auch in dem Moment eine Entlastung sein. Mhm. Also einfach mal raus aus dieser Pflegesituation, für wie viele Stunden auch immer in der Woche, kann dem einen oder anderen auch helfen. Also auch da ist es eine sehr individuelle Blickweise, die ich da habe. Und bei, was bei dem einen passt, passt bei dem anderen noch lange nicht.
Da muss sicherlich jede Familie so ihren eigenen Weg finden, wie man damit umgeht und wie man das auf verschiedene Schultern verteilt. Genau. Diana, noch mal ganz kurz zum Praktischen. Du hast es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen, das Thema der Modelle der Pflege. Also was gibt es da grundsätzlich, wenn ich jetzt in die Situation komme und ich weiß, die Eltern beispielsweise sind pflegebedürftig. Welche Möglichkeiten stehen mir grundsätzlich zur Verfügung? Ich habe gerade noch im Ohr, dass ein großer Teil zu Hause gepflegt wird, aber welche Modelle oder Optionen gibt es denn überhaupt noch?
Also vom Grundsatz her gibt es eigentlich die, die man auch so in den Medien ja durchaus schon mal sieht. Also es gibt zum Beispiel betreutes Wohnen. Es gibt Wohngruppen, die je nach Erkrankung, also Demenzwohngruppen zum Beispiel gibt es. Da muss man natürlich ein bisschen schauen. Wir sind hier am ländlichen. Was ist hier gerade angeboten? Die klassische stationäre Pflege, also im Altenheim, im Pflegeheim. Dann gibt es die häusliche Pflege mit oder ohne Unterstützung von dem Pflegedienst. Auch da muss jede Familie für sich immer schauen, wollen und können wir das alleine oder benötigen wir vielleicht zu einem bestimmten Zeitraum auch den Pflegedienst. Dann gibt es dieses betreute Wohnen, hatte ich vorhin angesprochen. Altersgerechtes Wohnen ist nicht damit zu vergleichen. Da geht es mehr so um die klassische Barrierefreiheit und das Erleichtern. Ne? Also, aber es geht nicht um diese Pflegesituation als solches. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Es gibt aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich in dem einmal gewählten Bereich wechsle oder auch, dass ich mich zuerst entschlossen habe, wir schaffen das alles alleine. Dann gibt die Krankheit oder das, die körperliche Verfassung das leider nicht mehr, lässt das nicht mehr zu. Und dann hole ich mir im Nachhinein zum Beispiel noch einen Pflegedienst mit an die Hilfe.
Also das erlebe ich auch oft so in Gesprächen oder in meinem Umfeld, dass man sieht, bei der Pflege ist das ja oft keine lineare Entwicklung, sondern dass ich vergleiche das immer so mit dem Bild eines Fahrstuhls. Ne? Das geht eine Zeit lang und dann macht das so einen Rutsch nach unten nochmal, wo man dann wahrscheinlich auch einfach nachjustieren muss. Ne?
Auf jeden Fall, dann ist ja auch immer so eine Momentaufnahme, wäre es jetzt vielleicht falsch gesagt, aber es kann ja durchaus immer irgendetwas passieren, gerade auch im Alter, da sind wir alle nicht vorgefeit. Die Pflegesituation tritt selten schleichend ein, meistens durch irgendetwas plötzlich, relativ plötzlich. Und natürlich kann sich das verschlimmern. Ich hatte es vorhin schon mal als Beispiel, den Oberschenkelhalsbruch. Also jemand wohnt vielleicht noch alleine zu Hause, hat Pflegegrad 2. Man kümmert sich einmal am Tag darum und guckt, dass alles läuft und hilft so ein bisschen. Ja, und auf einmal fällt man über eine Stufe oder über einen Sessel oder über einen Teppich. Übrigens der Klassiker, also sämtliche Teppichläufer, die noch so aus den 80er Jahren irgendwo rumliegen, die sollte man schleunigst aus den Wohnungen der zu pflegenden Personen entfernen, weil genau das ist, da denkt man manchmal nicht dran, ne? Aber das sind so Situationen, wo auf einmal alles anders wird, nochmal schlimmer wird.
Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben die ganzen Rahmenbedingungen bei einem plötzlich eintretenden Pflegefall geklärt. Wir wissen jetzt, wie es abläuft, wer verantwortlich ist, wer sich auch kümmert. Dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass so in diesem zwischenmenschlichen Bereich, also Stichwort Rollenverteilung, die auch sich ja neu wieder aufteilt, neue Konstellationen ergeben sich, da kommen, denke ich, viele Themen so ungeahnt auf einen auch zu. Also ich unterstelle jetzt mal den pflegenden Angehörigen, dass sie es ja durchaus immer gut meinen mit ihren Angehörigen, was sie da auch organisieren und planen. Aber vielleicht sieht das ja der Angehörige, der gepflegt werden muss, ganz anders und möchte das auch alles nicht. Und das ist vielleicht eine gewisse Abwehrhaltung auch. Und man kommt vielleicht auch nicht übereinander ein. Und es gibt Zerwürfnisse oder auch Streitigkeiten dann in diesem Bezug. Erlebst du das in Gesprächen mit pflegenden Angehörigen und wie kann man damit eigentlich umgehen?
Das ist sogar ganz oft ein ganz wichtiger Punkt. So eine klassische Sturheit nenne ich jetzt mal. Ja, ne? Genau. Also ich habe das immer alleine gemacht und ich mache das auch weiter alleine. Mhm. Was möchtest du denn jetzt hier von mir?
Brauche ich alles nicht.
Genau, ne? Also ging ja immer so, man erlebt das auch in so Vorstufen, sag ich mal, Thema Autofahren, ne? Ist auch immer gerne wieder in den Medien, so nach dem Motto, wann gibt man denn den Führerschein freiwillig ab und wann nicht. Und bei der Pflege ist es also auch so, wenn es es gibt eigentlich keinen normalen oder unnormalen Prozessweg. Aber wenn es so kommt, dass man aufgrund des Alters dann langsam aber sicher in die Pflegebedürftigkeit rutscht, ist es natürlich auch schwer für den Menschen zu erkennen. Also man merkt zwar, das eine oder andere fällt einem schwerer, Treppensteigen, man kriegt schlechter Luft oder die Knie wollen nicht mehr. Das merkt man, aber vieles andere eben auch nicht. Dann brennt schon mal die Milch auf dem Herd an, weil man auf einmal merkt, okay, ich habe total vergessen, dass ich die angemacht habe. Und das erstmal wahrzunehmen und zu sehen, okay, ich lasse wirklich nach, das ist ein wahnsinnig langer Prozess. Und da ist natürlich auch dieses Feingespür untereinander so unheimlich wichtig. Und auch da ist Vertrauen unheimlich wichtig und die Offenheit wichtig von beiden Personen. Aber da muss man da wirklich ganz klassisch sagen, das ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Auch da wieder sehr individuell. Weil wenn ich vorher wenig miteinander über solche Themen gesprochen habe, kann ich nicht erwarten, dass es auf einmal Klick macht und jetzt offenbare ich mich meiner Tochter, meinem Sohn in Gänze, was mir fehlt, was ich mir wünsche. Oder auch der umgekehrte Fall, dass die Tochter überhaupt verbalisiert, was sie leisten kann. Und dann, wir kennen das, dass Menschen sagen, ich möchte dir nicht zur Last liegen. Das ist die eine Variante. Wir kennen das aber auch, die Aussage, ich bleibe auf jeden Fall zu Hause, ich gehe in kein Heim.
Und das ist diese berühmte Sturheit, von der du gerade auch gesprochen hast. Ja.
Und das ist halt von Familie zu Familie, auch natürlich von Person zu Person, komplett unterschiedlich.
Ich würde gerne nochmal von diesem Mental, also das kommt ja alles in dieses Themenfeld Mental Load rein, ne? Den Bogen schlagen auf das Thema Vereinbarkeit, weil wir sind ja, Woman at Work ist ein berufliches Netzwerk, ne, für Menschen, die arbeiten und gleichzeitig Familienpflichten haben. Du hattest, Diana, am Anfang diese Zahlen genannt, Schätzungen und jetzt auch 3 Jahre alt, also genaue Zahlen fischen wir so ein bisschen im Trüben, aber trotzdem, ne, 3,5 bis 5 Millionen, wo wir gesagt haben, die da betroffen sind. Wenn ich das jetzt mal so für mich innerlich hochrechne, wie viele dann da dranhängen, die pflegen, also nicht die zu Pflegenden selber, sondern die pflegenden Angehörigen, da komme ich ja schon auf eine ordentliche Zahl. Ne? Wenn ich nur mal von ausgehe, das sind vielleicht pro Pflegebedürftigen 2 Menschen, die sich darum kümmern, ist wahrscheinlich noch tief gestapelt, dann bin ich bei einer ganz hohen Anzahl bei uns hier von Menschen, die berufstätig sind und davon betroffen sind.
Ja, definitiv. Also man sagt so Pi mal Auge, jede 10. Kollegin und jeder 13. Kollege ist in irgendeiner Art und Weise von so einer Pflegesituation betroffen. Mhm. Also sprich, pflegt einen oder mehrere Angehörige. Das gibt es ja auch noch, dass direkt 2 Menschen in einer Pflegesituation sind. Der eine vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt als der andere. Also auch das eine sehr, sehr große Herausforderung. Da geht der Gesetzgeber natürlich immer mehr hin und versucht, Unterstützung zu bieten, um da halt sowohl die zeitliche als auch die finanzielle Entlastung irgendwie herzuholen, weil natürlich die Hürden so groß sind oder beziehungsweise die Herausforderungen so groß sind, dass es auch auf lange Sicht etwas mit dem pflegenden Angehörigen macht. Das heißt also, wir haben die zeitliche Entlastung, die immer eine Rolle spielt. Faktor Zeit ist so mit das Wichtigste, was ich während der Pflegesituation brauche. Und die Begleitung, wovon wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, die eigene Gesunderhaltung, die natürlich eine große Rolle spielt. Und auf jeden Fall auch die Möglichkeit, während der Pflegesituation mal zu sagen, und zwar länger als mein Beispiel vorhin mit den 2 Stunden, ich fahre mal 3 Tage weg oder 5 Tage weg oder ich begleite mein Kind auf die Abschlussfahrt oder was auch immer, ich brauche Zeit für mich. Und da gibt es mittlerweile immer mehr Möglichkeiten, um sich diese Zeit auch zu nehmen. Und jetzt in 25, ihr habt es vielleicht auch in den Medien mitgekriegt, wird es nochmal wieder große Änderungen geben, finanziell. Und man wird auch Leistungen zusammenlegen, dass hoffentlich die Sache nochmal ein bisschen vereinfacht, weil so ganz leicht ist es halt nicht. Man hat meistens die einzelnen Leistungen so ins Leben gerufen und überlegt jetzt, okay, wie kann man die dann wieder verständlich zusammenbündeln, damit da auch jeder mit umgehen kann.
Also das zeigt mir nochmal, wie wichtig und zentral dieses Thema auch für wirklich ja, Unternehmen, Betriebe, Institutionen ist, das im Rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements auch einfach einzubinden, weil so viele haben wir jetzt gehört von dir, die davon betroffen sind. Das ist einfach das große Thema, das uns die nächsten Jahre wahrscheinlich immer stärker aufgrund der Bevölkerungsentwicklung begleiten wird zum Thema Vereinbarkeit und Beruf.
Genau, das dürfen wir, denke ich, keineswegs außer Blick behalten und müssen da einfach auch dranbleiben. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlichen Dank dir sagen, Diana, für deine Expertise und für die vielen Fragen von dir, Dagmar. Ich glaube, wir haben ganz umfangreich zeigen können, was dieses Thema betrifft, worum es da geht und worin man ja ein Stück weit auch denken muss, wenn man eben in diese Situation auch reinrutscht. Woman at Work wird an diesem Thema dranbleiben und sich da weiter aufschlauen und auch Unterstützungsangebote zur Verfügung stellen. Wir werden deine Kontaktdaten, Diana, bei uns in die Shownotes mit hinterlegen.
Sehr gerne.
Woman at Work natürlich auch und dann einfach schauen, wenn da Fragen sich jetzt aufgrund unseres Gesprächs ergeben, dass wir das natürlich gerne weiterleiten. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank, dass ihr beide da wart, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, man könnte noch ganz viele unterschiedliche Themenaspekte jetzt hier an dieser Stelle noch mit einflechten, aber vielleicht treffen wir uns da einfach nochmal separat dazu und machen eine zweite Folge dazu. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Wirtschaftsförderung Oberberg.